Hallo, Birte hier. Wir sind bei Folge 7 von Expedition Investment. Heute geht es um die Depotpflege. Denn wie viele Dinge im Leben, Beziehungen, der Garten, das Auto, braucht auch ein Depot regelmäßige Pflege, damit es wächst und gedeiht.
Und bei der Depotpflege wird überprüft, ob alles noch passt. Also quasi ein Gesundheitscheckup?
Genau, das ist auch noch ein viel besseres Bild. Der Gesundheitscheckup für die Finanzen. Also ob die Zusammenstellung in meinem Depot eigentlich gesund ist, ob ich mich genügend darum kümmere, damit es groß und stark wird, oder ob ich etwas verändern muss. Dafür sprechen wir heute zum Beispiel mit Luca Rolle, einem der bekanntesten Finfluencer in Deutschland.
Im Grunde genommen ist Rebalancing eigentlich wirklich kein Hexenwerk.
Und wir sprechen mit Helmut Johnen, der seit über 10 Jahren nur von seinen Dividenden lebt.
Also ich setze auf so Werte, die eben ein gutes Geschäftsmodell haben, die solide finanziert sind und die mir eben im Wesentlichen auch gute Dividenden zahlen. Denn das ist ja, seitdem ich nicht mehr Arbeitnehmer bin im Jahr 2012, seitdem mein Einkommen.
Wir klären Begriffe wie Rebalancing, was man dafür braucht, und beantworten die Frage, für wen eigentlich das etwas angestaubt wirkende Wort Vermögensverwaltung interessant sein könnte. Birte, bist du bereit?
Du weißt doch, born ready.
Ach ja, genau.
Auf geht's. Nächste Etappe von Expedition Investment. Folge 7. Warum eine Depotpflege sinnvoll ist.
Weil sie es eben ist.
It is what it is. It is what it is.
Wer investiert, braucht bekanntlich Geduld, Ausdauer, einen langen Atem und mitunter auch gute Nerven. Das habt ihr ja bereits in den vorangegangenen Folgen von Expedition Investment gelernt.
Ja, und was ihr auch gelernt haben solltet, eine breite Streuung ist der Schlüssel zu einem ausgewogenen, sichereren Depot. Und wenn ihr es nicht gelernt habt, dann hört doch nochmal in die vorherigen Folgen vielleicht rein. Also falls ihr euch jetzt fragt, worüber quatschen die da mit ihrer Depotpflege.
Sehr gut. Okay, ich muss aber an dieser Stelle auch nochmal wieder einen kleinen Funfact anbringen.
Mach das gerne.
Und zwar das Prinzip, die Geldanlage möglichst breit zu streuen, das Portfolio also zu diversifizieren, um ein besseres Rendite-Risikoprofil zu erreichen, das gab es gar nicht schon immer. Mhm. Dahinter steckt die moderne Portfoliotheorie.
Das ist ja interessant. Seit wann gibt es die denn und wer hat die jetzt entwickelt? Kann man das auf jemanden zurückführen?
Ja, das kann man. Die moderne Portfoliotheorie wurde von Harry Markowitz entwickelt, einem US-amerikanischen Ökonomen. Und zwar bereits 1952.
Wow.
Ja, das glich damals einer Revolution. 1990 erhielt er dann gemeinsam mit seinen Kollegen Merton H. Miller und William F. Sharp den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Eine späte Ehre.
Ja, wow, das hat ja dann tatsächlich etwas gedauert.
Ja, die eigene Anlageentscheidung sollte schneller gehen. Sorry, schlechter Witz musste sein.
Ja, aber gute Überleitung. Also wenn man jetzt tatsächlich so weit ist und investiert hat.
Idealerweise breit gestreut.
Genau. Also wenn man diesen Schritt getan hat, war es das dann? Wartet man nur noch, wie sich das Geld hoffentlich vermehrt und nach 10 oder mehr Jahren kann man dann die Früchte ernten?
Das wollten wir von Luca Rolle und Helmut John wissen. Wie Anfänger und Fortgeschrittene eigentlich mit ihrem Depot umgehen sollten.
Denn wie wir herausgefunden haben, gibt es ja, also ganz grob gesagt, 2 verschiedene Typen von AnlegerInnen. Die einen investieren einmal und wollen dann ihre Ruhe, die anderen setzen sich aktiv und quasi jeden Tag mit ihrer Geldanlage auseinander, checken die Kursverläufe und überlegen, was sie verkaufen und was sie kaufen können oder könnten.
Ja, und dieses Trading wird mitunter auch täglich betrieben. Die von dir erstgenannten hingegen verfolgen die Buy-and-Hold-Strategie, also kaufen und liegen lassen. Das bedeutet nichts anderes, als zum Beispiel Aktien, ETFs oder auch andere Investmentprodukte zu kaufen und sie über Jahrzehnte im Depot liegen zu lassen. Also Krisenzeiten einfach auszusitzen und danach trotzdem eine gute Rendite einzufahren.
Während unserer Expedition Investment haben wir nun schon oft gehört, dass man möglichst früh anfangen sollte und dann lange investieren, um für das Alter vorzusorgen. Aber wir haben uns gefragt, die alte Börsenweisheit, kaufen und liegen lassen, ist die im Jahr 2024 überhaupt noch zeitgemäß?
Ja, für mich ist das noch zeitgemäß, weil ich eben auch mit diesem Kaufen und liegen lassen persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Ich mache das seit 42 Jahren und wie gesagt, wichtig ist, dass man irgendeine Strategie hat und entwickelt. Und wenn sie dann gut funktioniert, wie in meinem Fall, da habe ich diese Erfahrung, bleibt man halt dabei.
Das war gerade wieder Helmut Johnen. Den habt ihr am Anfang schon kurz gehört. Er hat früher als Vermögensverwalter gearbeitet und lebt nun seit über 10 Jahren ausschließlich von seinen Dividenden.
Ja, ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten. Also auf der einen Seite glaube ich schon fest daran, dass das klassische Buy and Hold für den Otto-Normalverbraucher als Anleger besser geeignet ist, als Trading. Ich glaube aber auch, dass eine gewisse Portfoliopflege wichtig ist. Das heißt, wenn man eine bestimmte Allokation vornimmt, dass man dann durch gezieltes Rebalancing auch wieder zu seiner Ursprungsallokation zurückkehrt, da eher aus, ich sag mal, Risikogründen oder Diversifikationsgründen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, hey, lass die Gewinner laufen und die Verlierer bleiben halt Verlierer, also die dann quasi einfach die Allokation so beibehalten, wie es kommt. Ich persönlich bin aber ein Freund davon, wieder ein kleines Rebalancing zu machen.
Jetzt gerade habt ihr Luca Rolle gehört, der auch unter dem Namen Finanzhacker bekannt ist. Er gehört zu den bekanntesten deutschen Finfluencern.
Seit vielen Jahren investiert er vor allem in ETFs und Kryptowährungen. Sein Depot ist mittlerweile sechsstellig. Auf den Social-Media-Kanälen folgen ihm Hunderttausende.
Ja, und unsere beiden Experten sagen also, kaufen und liegen lassen hat durchaus schon noch so seine Berechtigung. Aber ein bisschen drauf achten sollte man. Ist ja eigentlich auch klar. Gibt ja auch in anderen Lebensbereichen gewisse Dinge, die man so eingespeichert hat. Ein Auto muss alle 2 Jahre zur Hauptuntersuchung. Ich gehe alle halbe Jahre zum Zahnarzt und so weiter und so fort.
Dass Sie da hinten auch noch Zähne haben, wissen Sie aber, ne?
Und wenn ich nun mein Portfolio pflegen möchte, wie oft soll ich dann vielleicht mal reingucken und einen Checkup machen?
Also ich würde empfehlen, wenn man sich fürs Rebalancing entscheidet, das einmal im Jahr zu machen, da ist man eigentlich gut dabei. Ich würde das jetzt nicht alle 2 Wochen oder auch nicht alle 3 Monate machen, weil so ein Portfolio kann sich ja auch innerhalb eines Jahres nochmal ganz anders entwickeln. Es kann sein, dass es die ersten 3 Monate des Jahres der eine ETF total gut läuft, und dann die nächsten 9 Monate der andere ETF. Wenn man jetzt beispielsweise 2 ETFs hätte in der Gesamtgewichtung, ich würde das einmal im Jahr machen, da muss man sich nicht unnötig viel Arbeit bereiten.
Okay, kleiner Zwischenstopp. Was meint der Begriff Rebalancing eigentlich ganz genau? Birte, erklär das doch bitte mal.
Rebalancing meint, dass die ursprüngliche Aufteilung des Investmentportfolios wiederhergestellt wird. Denn die unterschiedliche Entwicklung von Titeln sorgt dafür, dass sich die ursprüngliche Zusammensetzung eines Portfolios verändert, da sich die Anlagen eben höchstwahrscheinlich unterschiedlich entwickeln. Der Sinn dahinter ist es, das Risiko auf dem Niveau zu halten, auf dem man es haben möchte und nicht unbeabsichtigt etwa zu riskant oder zu vorsichtig zu investieren. Also eigentlich so etwas wie Sport oder Yoga fürs Portfolio.
If you're rushing to get to yoga class, you're doing it wrong.
Und ist das jetzt kompliziert? Also bei mir ist es ja so, zum Beispiel Steuererklärung, also ja, nee, zum Glück macht das ja meine Frau.
Im Grunde genommen ist Rebalancing eigentlich wirklich kein Hexenwerk. Ja? Also sagen wir mal, du hast, weiß ich nicht, eine Summe von 100.000 Euro im Depot und du hast eine ursprüngliche Gewichtung von 70-30, also 70% MSCI World, 30% Emerging Markets, und dann kannst du ja in deinem Broker quasi genau sehen, wie viel ist deine aktuelle Position wert, und dann siehst du vielleicht, okay, MSCI World ist aktuell nur quasi 60.000 Euro, die Anteile sind 60.000 Euro wert, das heißt, du hättest dann der Gewichtung von 60-40 und musst dann entsprechend, oder so würde ich es zumindest raten, beim MSCI World am Ende des Jahres Geld nachschießen. Also das ist an sich keine Rocket Science, würde ich sagen.
Gleich geht's weiter mit Expedition Investment. Jetzt ein kleiner Break mit Infos zu unseren Sponsoren Morgenfund und Xtrackers. Xtrackers bei DWS bietet dir als größter deutscher ETF- und ETC-Anbieter ein breites Spektrum an Anlagemöglichkeiten in unterschiedliche Anlageklassen, Märkte und Regionen. Viel Expertenwissen und fundierte Finanzgrundlagen. Und das kostengünstig und transparent. Xtrackers ETFs kannst du übrigens auch bei Morgenfund erwerben. Und das im Moment ganz ohne Transaktionskosten bei Einmalanlagen und Sparplänen. Und das Besondere? Die Morgenfund-Anlageexpertin Jasmin steht dir persönlich rund ums Thema Geldanlage zur Seite. Und sie ist kein Bot, sondern aus Fleisch und Blut. Also, her mit deinen Fragen! Bitte bedenke immer, Investitionen unterliegen Risiken. Und bei dem gerade gehörten Beitrag handelt es sich um eine Werbemitteilung, herausgegeben von der DWS International GmbH und der Morgenfund GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Podcast.
Wer Rebalancing betreibt und das nötige Kleingeld hat, beziehungsweise das gesparte Geld gerade nicht braucht, kann also versuchen, durch Nachkauf zu rebalancen, statt Positionen zu verkaufen. Denn ein Grund, mehr sparen ist natürlich immer besser. Also lieber die Positionen, die jetzt einen zu kleinen Anteil haben, aufstocken mit zusätzlichem Geld, das man einzahlt. Wenn das eigene Portfolio dagegen aus vielen verschiedenen Einzeltiteln besteht, kann das allerdings zu umständlich sein. Dann geht es auch anders.
Aktuell habe ich ein Depot mit 105 Werten So, das heißt, also wenn man das alles gleichgewichtet, hat jeder Wert in dem Depot, ich sag mal, ungefähr eine Gewichtung von 1%. So, und so versuche ich das auch zu steuern, dass ich eben die meisten Werte relativ gleichgewichtet habe. Es gibt ein paar Werte, die ich für sehr sicher halte, wie eine Nestle, wie eine Procter & Gamble oder eine PepsiCo oder Coca-Cola. Die habe ich etwas höher als mit 1% gewichtet. So, und wenn jetzt so eine Nvidia plötzlich dann durch diese irrsinnige Performance bei plötzlich 2,5-3% Gewichtung des Depots steht, dann mache ich ein Rebalancing, fahre also zum Beispiel dann so eine Aktie dann gezielt zurück.
Helmut John investiert also überwiegend in einzelne Aktien. Er hat ja bereits eine Menge Erfahrung und auch ein entsprechendes Grundkapital. Als Anfänger wäre ich bei Einzeltiteln aber eher vorsichtig. Da sind andere Produkte eben etwas leichter zu handeln, zumindest für den Anfang.
Also nochmal zurück zu dem Beispiel TÜV beim Auto oder die halbjährliche Kontrolle beim Zahnarzt. Wenn ich da jetzt merke, oh, da ist ja Rost an der Karosserie beziehungsweise da ist ein Loch im Backenzahn, ja, dann wird umgehend gehandelt.
Ah, hat mich gebissen die Hose, mir ein Dorn.
Wie ist das denn beim Rebalancing? Wann sollte ich reagieren und wann genau sollte ich aktiv werden?
Also, ich glaube, man muss da differenzieren. Wenn man langfristig noch an den ETF glaubt oder an diese Gewichtung glaubt, dann würde ich da auch nicht von abrücken. Es kann aber natürlich auch sein, dass man sich im Verlauf des Alters, auch vielleicht im Verlauf des angeeigneten Wissens, dahingehend entwickelt, dass man quasi eine andere Gewichtung wählen möchte.
Was ja auch total Sinn ergibt. Die eigene Lebenssituation kann sich ändern. Oder es kommen neue Produkte auf den Markt, von denen man viel mehr überzeugt ist. Entweder, weil sie besser performen oder weil sie inhaltlich eher zu der eigenen Strategie passen.
Ja, oder weil man doch lieber in Produkte investieren möchte, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Oder man schaut sich vielleicht auch mal seine ETFs genauer an. Welche Titel sind da eigentlich so drin? Wie hoch ist der Anteil bestimmter Länder? Und sollte ich da vielleicht noch etwas ändern oder etwas anderes dazu nehmen?
Ich glaube, es gibt viele, die beispielsweise mit 70-30 starten, also MSCI World, MSCI Emerging Markets und dann vielleicht irgendwann aber sagen, hey, da fehlen mir noch Small Caps als Beispiel. Ja, weil die aber vorher noch nie von Small Caps gehört haben, konnten sie es natürlich bei der Ursprungsallokation auch nicht dazu tun. Und das heißt, es kann sein, es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass im Verlaufe eines Investmentlebens noch zusätzliche Positionen dazukommen oder vielleicht andere Positionen rausgehen. Aber das muss man quasi, ich sag mal, immer im Verlaufe der Investmentkarriere entscheiden.
Wie wir jetzt immer wieder gehört haben, ist es gut, erstmal überhaupt mit dem Investieren anzufangen. Punkt. Aber wenn man sich dann länger damit beschäftigt, können sich ja auch die eigenen Prioritäten oder Vorlieben ändern. Deshalb ist es wichtig, immer mal wieder auf sein Depot zu schauen.
Genau. Oder weil man vielleicht im Laufe der Zeit auch noch andere Anlageklassen hinzunehmen möchte. Wenn man zum Beispiel mit den beiden Aktien-ETF-Klassikern MSCI World und MSCI World Emerging Markets angefangen hat.
Sag doch mal, wieso genau?
Weil auch die Korrelation der verschiedenen Investments wichtig ist. Also nicht nur mehrere unterschiedliche Vermögenswerte ins Depot packen, sondern man sollte auch ein bisschen darauf achten, inwiefern die Investments miteinander korrelieren. Das heißt, wie sie sich zueinander entwickeln. Für ein ausgewogenes, risikooptimiertes Portfolio ergibt also eine möglichst geringe Korrelation Sinn, damit die Kursverluste eines Investments von den Wertsteigerungen eines anderen Depotbestandteils verringert werden.
Okay, und da haben wir wieder was gelernt.
Ausnahmen gibt es dann natürlich auch immer. Wenn die Zinsen hoch sind, leidet normalerweise der Aktienmarkt darunter, während Anleihen profitieren. In den letzten Monaten lief allerdings beides parallel gut. Deshalb sollte man auch nicht hektisch werden und auf kurzfristige Marktbewegungen überreagieren, sondern immer seine Gesamtstrategie im Blick haben und die nicht vernachlässigen. Aber ein bisschen Feintuning, das ist schon okay.
Okay, aber das klingt jetzt doch schon nach ein bisschen mehr Arbeit. Also nehmen wir mal an, ich möchte gerne vorsorgen und ich habe vielleicht auch schon in zwei der Basic-Produkte investiert. Nun kommt der Punkt, an dem ich rebalancen möchte und vielleicht auch noch ein neues Produkt dazu nehmen möchte. Aber ich habe keine Zeit und Lust, mich gerade damit zu beschäftigen. Da gibt es doch bestimmt auch noch eine andere Lösung, oder nicht, Birte?
Ja klar, sogar verschiedene. Eine Möglichkeit sind Robo-Advisor. Dazu kann uns meine Kollegin Benita ein bisschen mehr erzählen.
Robo-Advisor. Wenn du Geld anlegen willst und keine Lust hast, dich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, kannst du einen Robo-Advisor quasi beauftragen. Das ist ein Computerprogramm, also ein digitaler Helfer, dessen Algorithmus für dich wie ein Fondsmanager agiert, entsprechend der Kriterien, die du vorher ausgewählt hast. Die sollte man sich also vorher schon genau überlegen. Denn auch hier gibt es unterschiedliche Produkte, die dich unter anderem nach deiner Risikopräferenz fragen und diese in ihrem Vorschlag für ein ETF-Depot dann berücksichtigen. Den ersten Robo-Advisor gab es 2010 in den USA. Umsonst ist das Ganze natürlich nicht. Du musst eine Gebühr zahlen, die über den Kosten für einen reinen ETF-Kauf liegt.
Ja, danke schön, Benita. Und wenn ich doch lieber von einem Menschen betreut werden möchte, dann gehe ich einfach zu meiner Hausbank oder was, Birte?
Ja, du kannst zu einem Bankberater gehen.
Okay, aber da muss ich jetzt sagen, da habe ich so, wenn ich das Wort Bankberater höre, direkt immer so ein bisschen Vorurteile im Kopf, dass der mir bestimmt einen bestimmten Fonds oder ein anderes Produkt irgendwie andrehen möchte, das von seiner Bank kommt oder von irgendeinem Kooperationspartner. Also weil der mir das andreht, ja vielleicht auch Vertriebsvorgaben hat oder bekommen hat, ja.
I just don't trust anybody like that.
Klar, ein Bankberater kann natürlich an bestimmte hauseigene Produkte gebunden sein. Oder genau, gewisse Vertriebsvorgaben haben. Es gibt allerdings auch unabhängige Finanzdienstleister, also Berater, Vermittler oder Makler, die nicht bei einer Bank angestellt sind. Aber man sollte auch in diesen Fällen immer im Hinterkopf haben, dass diese Menschen irgendwie Geld verdienen wollen und müssen. Und wenn ich sie nicht bezahle, muss ich mich fragen, woher bekommen sie ihr Geld?
Ja, und woher bekommen sie das dann?
Ich will da jetzt nicht zu tief ins Detail gehen.
Doch, mach gerne.
Aber sehr vereinfacht dargestellt, erhalten sie von dem Unternehmen, dessen Produkt sie vermitteln, eine Provision. Und dessen sollte man sich eben auch immer bewusst sein, dass da ein gewisser Interessenskonflikt herrschen kann. Dass zum Beispiel das Produkt mit der höchsten Provision nicht unbedingt das ist, was auch am besten zum Kunden passt.
Und gibt es jetzt noch andere Möglichkeiten? Also kann ich nicht auch einen Berater einfach so bezahlen?
Doch, das sind sogenannte Honorarberater. Die bezahlst dann du selber. Das ist vielleicht nicht unbedingt günstig, aber dafür haben die eben nicht diesen Interessenskonflikt. Vereinfacht gesagt, an irgendeiner Stelle muss die Rechnung eben bezahlt werden.
Okay, zusammengefasst, wenn ich mich jetzt dann für einen Berater oder Vermittler entschieden habe und im Hinterkopf das Wissen habe, dass der auch sein Geld verdienen möchte und muss, wie kann ich denn dann aber im nächsten Schritt erkennen, ob der mich seriös berät?
Ein bisschen kann man auch da wahrscheinlich auf sein Bauchgefühl vertrauen. Wenn ich zum Beispiel den Eindruck habe, dass ein Produkt gar nicht zu mir passt oder mir was aufgedrängt wird und ich mich zu schnell entscheiden soll. Luca Rolle meint, dass man einen Berater auch danach fragen sollte, ob er das Produkt auch in seinem Portfolio hat und das im Idealfall dann auch noch begründet, warum.
Wir schreien immer alle nach mehr Transparenz und wir müssen in Deutschland mehr über Geld sprechen. Und ich sag mal, wenn ich irgendwie ein paar 10.000 Euro bei jemandem anlege, fände ich es auch schön, wenn er transparent mir gegenüber ist und nicht nur sagt, ja, mache ich auch so, habe ich auch gekauft.
Okay, das kann man sich natürlich mal ganz gut merken. Was sollte ich denn noch so fragen, um zu checken, dass die Person auch einfach wirklich ehrlich zu mir ist und mir das Beste halt anbietet?
Eine einfache Frage wäre ja auch, wie hoch sieht denn dein Vermögen aus oder wie viel hast du denn im eigenen Depot drin? Das würde ich auch immer fragen. Und wenn dann schon ausgewichen wird oder, ich sag mal, so ein bisschen gedruckst wird, dann ist das eigentlich schon ein schlechtes Zeichen, kann man sagen.
Helmut Jonen hat noch eine andere Vorgehensweise.
Es gibt so eine Checklist. Also ich habe sogar eine sehr ausführliche Checklist mit 16 Fragen, die ich an meinen Banker stelle. Aber ich bin jetzt nicht der Kandidat dafür. Aber ich habe Freunde, denen ich helfe und denen gebe ich dann vertraulich so eine Checkliste mit 16 Fragen, die ich mal entwickelt habe und sage, diese Fragen musst du jetzt alle deinem Bankberater stellen. Aber ich sag mal, im Wesentlichen kann man sagen, einmal der Bankberater ist sehr wichtig, der kriegt eben so ein paar Fragen gestellt, ja, zu seiner Person.
Checklisten, aus meiner Sicht immer gut. Besonders, wenn man vielleicht noch nicht so im Thema drin ist. Was wären denn weitere Fragen, die wichtig sind? Das wollten wir natürlich auch von Helmut Jonen wissen.
Das sind dann so seine Fragen, wie er eben in seinem Beruf vorgeht. Da kann man dann ihnen so Fragen stellen. Es gibt ja wirklich manchmal Bankberater, die sind eben keine Bankberater, die sind Bankverkäufer. Die verkaufen eben Bankprodukte. Und das möchte ich ja als Kunde ausschließen. Und da kann man eben so ihn einfach auch gezielt darauf hinfragen, wie er da vorgeht. Ja? Also ich frage zum Beispiel so einen Bankberater dann, wie beschäftigst du dich denn mit den Finanzmärkten? Es gibt wirklich Bankberater, muss man ganz krass sagen, die haben von Finanzmärkten keine Ahnung. Was ich zum Beispiel bei Bankberatern, bei einem Vermögensverwalter auch machen würde, können sie mir Referenzen nennen? Können sie mir 3, 4 ihrer Kunden benennen, mit denen ich ein Telefonat führen könnte?
Also ich wüsste schon, was mein Bankberater in dem Fall zu mir sagen würde. Tut mir leid, aber aus Datenschutzgründen darf ich Ihnen diese Information leider nicht geben.
Also Datenschutz sollte jetzt kein Hinderungsgrund sein, wenn man eben 1, 2 vertrauensvolle Kunden hat, die bereit sind, mal ein Gespräch zu führen. Es geht ja nicht darum, dass ich wissen will, wie viel der Kunde Müller da an Depotvermögen hat, sondern ich möchte einfach wissen, wie lange ist er bei der Bank und ob er eben einfach schlichtweg zufrieden ist mit seinem Bankberater und der Bank. Und das reicht mir dann ja schon.
Wie offen der Berater bei solchen Fragen dann ist, hat wahrscheinlich auch ein bisschen was damit zu tun, welche Summe man insgesamt anlegen möchte. Je mehr, desto größer ist vermutlich auch die Bereitschaft, etwas höheren Aufwand zu betreiben.
Ja, im Verlauf einer Investmentkarriere gibt es ja auch mitunter diejenigen, wie etwa unseren Gast Helmut John, die sehr erfolgreich sind und ein entsprechendes Vermögen angehäuft haben. Also mir würde irgendwann wahrscheinlich dann schwindelig werden, wenn es zu hohe Summen werden und mein Depot irgendwann einfach riesengroß ist. Ach so, noch was. Birte und ich haben auf der Expedition Investment ja bereits viel Neuland erkundet. Aber auch wir beiden haben immer mal wieder Fragen zum Vermögensaufbau. Wenn es dir da ähnlich geht, dann haben wir als letzte Podcast-Folge etwas ganz Neues für dich. Am 30. September kannst du mit dabei sein und live deine Fragen loswerden, wenn wir in einer Live-Session mit den ExpertInnen von X-Trackers und Morgan Fund in den Ring steigen. Dort bekommst du Antworten auf deine Fragen. Ganz bestimmt. Einfach anmelden und loslegen. Den Link und mehr Infos zu X-Trackers und Morgan Fund findest du wie immer in den Shownotes.
Dann steigen wir jetzt noch eine Stufe höher.
Okay.
Da könnten dann Vermögensverwalter interessant sein. Also jemanden, den du quasi als Manager deines Vermögens einsetzt. Kann sinnvoll sein, hat aber in der Regel auch seinen Preis. Und auch hier gilt natürlich, genau hinschauen, wem man sein Geld anvertraut, wie auch Luca Rolle empfiehlt.
Da würde ich ganz genau darauf achten, wem vertraue ich überhaupt erstmal mein Geld an? Wie sieht auch vielleicht der Track Record aus? Was haben die für eine Reputation und so weiter?
Ab wann ist denn so ein Vermögensverwalter sinnvoll? Oder ab welcher Summe will mich denn ein Vermögensverwalter überhaupt betreuen?
Vielleicht mal so als grobe Faustregeln. Ab so etwa 10.000 Euro kann eine digitale Vermögensverwaltung für Wertpapiere sinnvoll sein. Denn auch für diesen Fall gibt es zum Beispiel Robo-Advisor. Ab etwa einer Viertelmillion könnte eventuell schon eine standardisierte, von Menschen betreute Vermögensverwaltung möglich sein. Und eine individuelle Vermögensverwaltung kann man erwarten, wenn man die erste Million geknackt hat. Aber das alles ist natürlich kein Muss. Wenn man möchte und die Zeit hat, kann man auch bei hohen Summen weiterhin alles selbst machen.
Ich sag mal, wenn ein Anleger Freude an den Finanzmärkten hat und die Zeit hat, sich um sein Depot zu kümmern, dann sollte er es machen. So, wenn ein Anleger diese beiden Dinge nicht hat, also das heißt, oder nur eine dieser Sachen nicht hat, nehmen wir mal an, er fasziniert sich für die Finanzmärkte, wird es also gerne selbst machen, hat aber, ich sag mal, jetzt irgendwo einen Beruf, der ihn jetzt 10-12 Stunden am Tag in Anspruch nimmt, dass ihm einfach die Zeit fehlt, dann ist Vermögensverwaltung eine Alternative. So, manche haben eben die Zeit, aber die wollen sich mit den Märkten nicht beschäftigen, weil sie sagen, das ist mir ein langweiliges Thema, Finanzmärkte. Ja, so. Also ich sage mal, Vermögensverwaltung ist für den, der weder Zeit noch Lust hat, sich um sein Depot zu kümmern. Ansonsten sollte er es selbst machen.
Martin, dann lass uns doch mal zusammenfassen, was wir heute über Depotpflege von Helmut Jonen und Luca Rolle gelernt haben.
Ja, Depot-Check-up, ja, das ist durchaus sinnvoll und zwar ungefähr einmal im Jahr.
Wenn ich bei meinen bestehenden Produkten rebalancen möchte, sollte ich lieber neue Anteile dazu kaufen, um die Gewichtung wiederherzustellen, statt etwas zu verkaufen.
Und auch nochmal überprüfen, ob man nicht vielleicht noch in weitere Anlageklassen investieren sollte.
Und wenn ich keine Lust habe, mich selbst um mein Geld zu kümmern, kann ich mir auch jemanden dafür suchen. Dabei sollte ich aber immer ganz genau hinschauen, ob mir nicht vielleicht doch jemand einfach nur ein Produkt andrehen möchte.
Birte, du hast ja eben gesagt, dass man ab einer Million erwarten kann, eine individuelle Vermögensverwaltung zu erhalten. Aber jetzt vielleicht zu der interessanteren Frage noch, wie wird man denn überhaupt Millionär?
Martin, gut, dass du fragst.
Ah.
Denn damit beschäftigen wir uns auf der nächsten Etappe von Expedition Investment. Wird man reich geboren? Ist der bekannte Mythos vom Tellerwäscher zum Millionär nur eine Märchengeschichte? Wie und was braucht man dafür? Und genauso wichtig, wie sorgt man dafür, dass die Million auch bleibt und mehr wird? Das finden wir nächste Woche heraus.
Oder wie ein berühmter Philosoph gesagt hat, get rich or die trying. Alles klar, Birte. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Expedition Investment ist ein Original Mint Podcast. Alle Themen, Produkte und Gesprächsinhalte wurden von der Redaktion und den Gästen ausgewählt. Die Sponsoren hatten darauf keinen Einfluss. Hosts Birte Penzorn und Martin Formweg-Brückner. Redaktion David Siems. Schnitt, Produktion und Sound Yannick Fleming und Yoshimi Saravia. Jetzt Expedition Investment in eurem persönlichen Podcast-Player abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Und folgt uns doch auch gerne auf Instagram oder TikTok.
Lieber TikTok.